Domradio weltweit.
Ja, hier ist Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. In wenigen Wochen startet die Renovabis Pfingstaktion 2017 und zwar im Erzbistum Köln. Doch schon jetzt laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen. Unter dem Leitwort Bleiben oder Gehen wird sich Renovabis diesmal mit Menschen auseinandersetzen, die als stille Migranten Osteuropas vor die Alternative gestellt werden, die Heimat zu verlassen oder dort zu bleiben. Alles über die Vorbereitungen und die Hintergründe der Pfingstaktion 2017 von Renovabis gibt es hier in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Mitte Mai wird im Erzbistum Köln die Pfingstaktion 2017 des katholischen Osteuropa-Hilfswerkes Renovabis eröffnet. Das Leitwort lautet Bleiben oder Gehen. Es geht um Migration, um Arbeits- und Armutsmigration, denn viele Menschen verlassen ihre osteuropäische Heimat, weil sie dort ganz einfach keine Perspektive haben. Eine solche Aktion muss natürlich gut vorbereitet werden und darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen. Ich begrüße den Pressereferenten von Renovabis, Redakteur Thomas Schumann, im Studio. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Knopp.
Warum jetzt dieses Thema? Es geht um Migration.
Ja, wir haben im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass junge Menschen keine Perspektiven haben im Osten Europas. Jetzt geht es uns eigentlich darum, dass das Thema Migration als Ganzes ein Ausfluss dieses Dilemmas ist. Diese Schicksalsfrage, bleiben oder gehen, die treibt ja nun viele Menschen dort um. Niemand geht gerne von zu Hause weg. Niemand soll auch, das ist unsere Meinung, gehen müssen, sondern er soll oder sie soll die Möglichkeit haben, in seiner Heimat zu bleiben und sich dort eine Zukunft aufbauen zu können. Ja, und Renovabis setzt dann so an, dass schulische und berufliche Bildung, die Unterstützung zur Unternehmensgründung oder auch die Regionalentwicklung auf dem Land neue Perspektiven ermöglicht und dann den Leuten die Gelegenheit gibt, in ihrer Heimat bleiben zu können.
Wie stark war oder ist denn die Flüchtlingspolitik von 2015 möglicherweise ausschlaggebend gewesen für dieses Thema? Denn da ist ja eine Menge passiert hier in Deutschland und in anderen, in den Nachbarländern auch. Wie beeinflusst diese Migrationswelle die Aktion?
Ja, das ist nahezu eine Art von Kontrapunkt. Eigentlich geht es hier ja nicht um Flüchtlinge. Deswegen nennen wir das Thema der Arbeits- und Armutsmigration auch stille Migration. Das sind die Leute, die immer schon weggehen mussten aus ihrer Heimat und nach einer neuen Heimat suchen mussten, eben aus Armutsgründen, aus beruflichen Gründen, aus Gründen, keinen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Das hat also mit den Flüchtlingen im eigentlichen Sinn nichts zu tun. Mhm. Es gibt aber auch in Osteuropa-Länder, wie zum Beispiel die Ukraine, wo die Binnenmigration durch Flüchtlinge und durch die Kriegssituation viele Erschwernisse verursacht und deswegen durchaus eine Parallele hat.
Ich habe eben gesagt, am 14. Mai wird die Aktion hier im Erzbistum Köln eröffnet. Wann laufen denn ganz allgemein für Renovabis die Vorbereitungen für egal welche Aktionen sie auch immer machen, besonders diese Pfingstaktion, die immer 3-4 Wochen vor Pfingsten stattfindet, damit sie ein Bewusstsein auch schüren bei den Menschen und bei den Gläubigen für die Belange der osteuropäischen Menschen. Wie ist es diesmal? Wie laufen die Vorbereitungen bei Ihnen?
Oder möchte ich sagen, nach der Aktion ist vor der Aktion. Ja. Wie nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mhm. Wir machen uns schon seit dem vergangenen Jahr und auch schon einige Zeit davor Gedanken, was wir in diesem Jahr 2017, wo wir die Menschen mit berühren wollen, was wir ihnen an Situationen nahebringen möchten, wie es den Menschen in den Ländern Mittel- und Osteuropas geht. Und das Thema Migration hat ja im Grunde auf das Thema des Vorjahres aufgebaut und im vergangenen Jahr haben wir in der Tat schon damit begonnen. Wir haben zum Beispiel Journalisten auf Recherchereisen geschickt, um eben über die Situation berichten zu können und Menschen zu porträtieren. Es ist ja immer so, man muss die Themen an Menschen aufhängen und das Thema Migration kennt viele, viele Gesichter und die zeigen wir in diesem Jahr auch.
Genau, die zeigen Sie auch unter anderem im Aktionsheft, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ist ohnehin interessant, mal unabhängig von dem Heft, welche Werbemittel, wenn ich das mal so beschreiben darf, nutzt denn Renovabis, um so eine Awareness, so ein Bewusstsein bei den Menschen in den kommenden Wochen zu erzeugen? Nehmen Sie da Plakate oder klassische Werbemittel in Zeitschriften oder wie machen Sie das?
Sie sagen es, Herr Knopp, der Begriff Werbemittel, der geht mir schwer von der Zunge, aber natürlich müssen wir das auch so professionell angehen. Es gibt ein Plakat und es gibt auch ein sogenanntes Corporate Design, also dass die ganzen Materialien irgendwie wiedererkennbar sind und gleich aufgemacht sind. Das Themenheft, das Plakat, auch andere Materialien, die wir da zur Verfügung stellen, sind so gemacht. Da sieht man in diesem Jahr eine Familie, wo offensichtlich einer fehlt, nämlich in diesem Fall der Papa. Da ist eine Leerstelle eingearbeitet, die Kontur dieses Menschen ist nur zu sehen und ansonsten ist der Vater weg und weiß, ein Weißraum, ein Leerraum, eine Leerstelle. Mhm. Und dass diese kleine Familie, die steht in einem osteuropäischen Umfeld, fotografiert worden ist das in der Ukraine und dazu der Slogan bleiben oder gehen und das ist das Plakat in dem Sinne. Es gibt noch ein kleines Zitat des Kindes, was auf dem Plakat abgebildet ist. Papa arbeitet im Ausland. Wir vermissen ihn sehr, sagt Alina, 7 Jahre. Ja, und das Plakat, das ist in der Tat das, was am meisten dann zu sehen sein wird, was auch in den Schaukästen der Pfarrgemeinden aushängt, was auf Handzetteln zu sehen ist. Damit werden wir die Menschen zunächst einmal berühren und wir werden sie anregen, wissen zu wollen, was sich dahinter verbirgt. Sie haben es angesprochen, das Themenheft, was an die Pfarrgemeinden geht, an die Eine-Welt-Ausschüsse, Mission, Entwicklung, Frieden, was an Lehrerinnen und Lehrer und eben an die Geistlichen geht und Anregungen zum Thema bietet, das zeigt eben auch dieses Motiv.
Genau, und über das Aktionsheft sprechen wir gleich. Dankeschön vorab, Thomas Schumann, Pressereferent und Redakteur bei Renovabis. Wir sprechen gleich weiter über die Pfingstaktion 2017. Sie lautet Bleiben oder Gehen, hier bei Domradio weltweit. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Bleiben oder gehen? Menschen im Osten Europas brauchen Perspektiven. Das ist die neue Pfingstaktion des Hilfswerkes Renovabis, das sich mit seinen Partnern im Osten Europas für arme und bedürftige Menschen einsetzt. So auch für Menschen, die nicht wissen, ob sie nun in ihrer Heimat bleiben sollen, um eine neue Perspektive aufzubauen oder ob sie ihre Heimat verlassen, also tatsächlich gehen und verschwinden. Die Aktion, die Pfingstaktion, startet am 14. Mai im Erzbistum Köln und endet an Pfingstsonntag, dem 4. Juni in Görlitz. Mein Kollege und Renovabis-Redakteur und Pressereferent Thomas Schumann, er sitzt noch immer bei mir im Studio und kann mir darüber eine Menge erzählen. Herr Schumann, die Aktion werden wir im Laufe der kommenden Wochen ja noch im Detail vorstellen. Jetzt blicken wir nochmal hinter die Kulissen eines Hilfswerkes, denn viele Menschen wissen gar nicht, wie viel Arbeit sowas ist, bevor so etwas dann auch publiziert wird. Welche Player spielen denn da bei Ihnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle bei der Vorbereitung einer solchen Aktion?
Also zunächst einmal schicke ich Journalisten in die Länder, um die es geht. Länder, an denen man das Thema anknüpfen kann. In diesem Jahr haben wir in Albanien, in Rumänien, in der Ukraine, ja, und auch in Litauen recherchiert. Und Kollegen haben dort fotografiert und Menschen interviewt und Geschichten gebracht.
Und das sind natürlich spannende Geschichten. Vielleicht können wir so ein bisschen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, wenn man sagt, Appetit darauf machen. Aber was erfahren diese Reporter dann vor Ort von diesen Menschen, von den Betroffenen?
Naja, sie erfahren zunächst einmal, dass Migration nicht so über einen Kamm zu scheren ist. Dass sie viele Gesichter hat, so viele Menschen, wie man fragt. Sie werden alle ihre unterschiedliche Migrationsgeschichte erzählen. Es gibt auch Leute, die in der Verwandtschaft das Phänomen kennen. Also wenn man in Rumänien fragt, dann haben sehr viele etwas erlebt. Man hat zunächst einmal das Gefühl, dass Migration immer etwas eher Schlechtes ist. Das kann man auch nicht sagen. Man kann nicht von gut und schlecht reden. Es gibt in der Tat gute Seiten von Migration, auch für die Leute aus Rumänien. Wenn sie wieder zurückkommen, sie haben Erfahrungen gesammelt. Sie wissen einfach, mit diesen Erfahrungen besser zurechtzukommen und sie haben etwas gelernt. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt genauso gut Leute, die haben versucht, die sind auch hier, was ich jetzt angesprochen habe, das war eine zeitweise Migration, ja, eine temporäre. Es gibt auch Menschen, die haben versucht, tatsächlich sich heimisch zu machen und auf Dauer meinetwegen nach Deutschland zu migrieren und sind hier auch nicht auf einen grünen Zweig gekommen, weil sie halt in prekären Arbeitsverhältnissen nur Beschäftigung fanden und im Grunde nicht das Leben, was wir hier leben, teilen können, weil sie einfach das Geld dazu nicht haben, die Möglichkeiten, die Mittel nicht haben.
Das sind dann die Menschen, die klassischen Menschen, die dann auch wieder zurückgehen in ihre Heimat.
Sie gehen häufig auch zurück. Sie lassen auch Menschen zu Hause zurück, Alte und manchmal auch Kinder. Sie haben vielleicht von dem Phänomen der Euro-Waisen, der Kinder, die halt zurückgelassen werden von Vater und Mutter bei Verwandten, bei Freunden. Und die Familie ist eben keine Familie mehr, weil sie ist im Grunde durch diese Situation ein Stück weit zerstört.
Das ist schrecklich genug und dieses Plakat weist ja auch ein bisschen darauf hin. Sie haben eben darüber gesprochen, über den, ich sag mal in Anführungsstrichen, weißen Mann vor ein paar Minuten. Also der Mann, der nicht abgebildet ist auf dem Plakat, das so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür schüren soll, dass Menschen tatsächlich in größter Not stecken, wenn sie dann plötzlich ihre Heimat verlassen müssen, weil sie keine Arbeit haben oder weil sie bitterarm sind. Das alles findet man auch in dem sogenannten Aktionsheft unter dem Leitwort Bleiben oder Gehen. Dieses Aktionsheft beschreibt ja das Jahresthema Migration. Wie kann man sich dieses Heft bestellen?
Ja, das Heft kann man über unsere Vertriebsgesellschaft bekommen, die MVG in Aachen. Und das können Sie im Internet auffinden und auch auf der Renovabis-Website selbstverständlich. Lassen Sie mich noch einen Hinweis geben über Dinge, die in diesem Themenheft, in diesem Themenaktionsheft auch zu finden sein werden. Mhm. Sie finden da auch Projektskizzen von Renovabis-Partnern vor Ort, dass man einfach mal sehen kann und auch mit einer positiven Perspektive, was Leute denn aus den finanziellen Mitteln, die sie aus den Spenden von Leuten, die Renovabis ihr Geld anvertrauen, machen und die auch dann die neuen Perspektiven in der Heimat entwickeln. Und andererseits finden sie auch eine Menge Impulse für die Pfarrgemeinde oder für den Verein, für den katholischen Verband, für eine gesellschaftliche Initiative, was man halt so machen kann. Auch was man zu Pfingsten so machen kann. Da ist zum Beispiel auch eine spannende Geschichte, die jetzt gar nicht mit dem Jahresthema so viel zu tun hat, drin, wie man zu Pfingsten dem Heiligen Geist auf der Spur sein kann. Das nennt sich Renovabis Geocache zum Thema Pfingsten. Das ist eine prima Sache für Firmengruppen, für Familienkreise, für Leute in der Pfarrei. Kann man dort drin finden. Und was man außerdem noch finden kann, das sind für Lehrerinnen und Lehrer sehr spannend, nämlich Bausteine für den fächerverknüpfenden, fächerübergreifenden Unterricht in der Schule, für so einen Aktionstag in der Schule. Und das merken wir auch, das wird gerne angenommen. Zum Beispiel auch bei Ihnen im Erzbistum Köln sind einige Schulen daran beteiligt, so einen Aktionstag auch jetzt im Zusammenhang mit der Pfingstaktion auf die Beine zu stellen.
Und das alles findet man auch natürlich in dem Heft. Sie können es runterladen, Sie haben es gehört, liebe Hörer, unter www.renovabis.de. Sie haben gerade, das möchte ich zum Abschluss sagen, Köln geschielt. Da ist der Start, da beginnt die Pfingstaktion eigentlich ja schon vor dem eigentlichen Start am 14. Mai mit dem Pontifikalamt im Kölner Dom. Vor dem 14. Mai gibt es dort Aktionen Ihrerseits. Was haben Sie da vor?
Ja, der Kardinal hat 6 Gäste aus Mittel- und Osteuropa und die Truppe von Renovabis, die angeführt wird von unserem Hauptgeschäftsführer Pfarrer Dr. Christian Hartl, eingeladen, die nach Köln kommen. Und was machen wir da? In Neuss, in Ratingen, in Bonn-Beuel, in Köln, in Siegburg, in Grevenbroich, in Brühl, in Opladen, in Meckenheim, also an ganz in Zülpich, in Walberberg, in Wesseling. Wir sind also in ganz vielen Orten der Erzdiözese präsent, ja, und in Pfarrgemeinden, in Schulen, um das Thema mit diesen Gästen überzubringen, um es einfach praktisch nachvollziehbar zu machen, transparent zu machen, die Leute, die Gäste aus Mittel- und Osteuropa erzählen zu lassen, wie ihre Lebenssituation ist. Und dazu werden dann Vertreter von Renovabis über die Projektarbeit noch ein wenig berichten, aber im Mittelpunkt stehen unsere Gäste.
Wir werden mit Sicherheit im Laufe auch der kommenden Sendung noch sehr ausführlich über die Aktion in Köln sprechen. Vorab vielen Dank, Thomas Schumann, Pressereferent und Redakteur beim katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, über die Planung und die Vorbereitung der Pfingstaktion. Und darüber sprechen wir auch weiterhin in dieser Sendung bei Domradio weltweit. Vielen Dank. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Bedenken geäußert. Kirchenvertreter gegen sogenannte schrankenlose Migration.
Bratislava, Prag. Führende slowakische und tschechische Bischöfe haben unlängst Bedenken gegen die Aufnahme muslimischer Flüchtlinge in ihre Länder geäußert. Europa habe in den vergangenen Jahren eine Reihe brutaler Terroranschläge von islamistischen Attentätern erlebt, sagte kürzlich der Vorsitzende der slowakischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislav Slovenský. Diese Tatsache kann logisch zur Schlussfolgerung führen, dass solche Gewalttaten wahrscheinlicher sind, je größer die muslimische Gemeinschaft ist. Christen seien jedoch verpflichtet, Armen und Kriegsopfern zu helfen, so der Erzbischof von Bratislava. Diese Hilfe solle hauptsächlich in den Ländern geleistet werden, in denen diese Probleme entstehen.
Renovabis Pfingstaktion 2017. Menschen brauchen Perspektiven.
Freising, Köln. Migrationsursachen und ihre Folgen im Osten Europas sind das Schwerpunktthema des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis in diesem Jahr. Unter dem Leitwort Bleiben oder Gehen, Menschen im Osten Europas brauchen Perspektiven, ist vor allem die schon seit vielen Jahren andauernde Arbeits- und Armutsmigration von Ost nach West in Europa im Blick. Die vielfältigen Ursachen dieser Migration sollen deutlich werden. Es geht uns darum, die Menschen bei uns für die Folgen von Migration in den Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa zu sensibilisieren, betont der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Pfarrer Christian Hartl. Die Aktion wird am 14. Mai im Kölner Dom von Rainer Maria Kardinal Wölki eröffnet. Renovabis wird dabei mit Projektpartnern aus Osteuropa bei zahlreichen Veranstaltungen in Schulen, Vereinen und Gemeinden unterwegs sein. Die Renovabis-Aktion endet am Pfingstsonntag mit einer Kollekte in allen katholischen Gottesdiensten in Deutschland.
Unterstützung von außen. Russlands Kirche braucht Seelsorger.
Bonn, Saratow. Die katholische Kirche in Russland ist nach den Worten des neuen Vorsitzenden der dortigen Bischofskonferenz weiterhin auf die Unterstützung von ausländischen Geistlichen angewiesen. Wir brauchen sehr die Hilfe von Priestern und Ordensleuten aus Ländern, in denen der Priestermangel etwas kleiner ist als bei uns, sagte der aus Sachsen stammende Bischof Clemens Pickel kürzlich gegenüber Journalisten der katholischen Nachrichtenagentur in Bonn. Nur so könne gegenwärtig in dem Riesenreich die Seelsorge der weit voneinander entfernt lebenden Katholiken gelingen. In seinem eigenen Bistum St. Clemens in Saratow im Südwesten Russlands seien 90% der Geistlichen Ausländer, so der 55 Jahre alte Pickel.
Versöhnungsappell. Gegenseitige Achtung in Polen erwünscht.
Warschau. Angesichts des heftigen Streits zwischen Regierung und Opposition in Polen hat die katholische Kirche zur Versöhnung aufgerufen. Der Vorsitzende des polnischen Episkopats, Erzbischof Stanisław Gądecki, richtete unmittelbar vor Karwoche und Osterfeierlichkeiten in Warschau an alle Seiten des politischen und gesellschaftlichen Lebens den dringenden Appell zur gegenseitigen Achtung, zur echten und umsichtigen Sorge für das Gemeinwohl, zur Versöhnung und zur Schaffung von Eintracht und Frieden, wie er sagte. Zugleich bat er alle Polen im In- und Ausland, für ihr Heimatland zu beten. Zuletzt war zwischen der nationalkonservativen Regierung und der rechtsliberalen Opposition der Streit um die Wiederwahl des früheren polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zum EU-Ratsvorsitzenden eskaliert.
Nachhaltige Unterstützung. 15 Millionen Euro für über 270 Renovabis-Projekte.
Freising. Weiterhin mit nachhaltiger Unterstützung können die mittel-, ost- und südosteuropäischen Partner des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis rechnen. Knapp 15 Millionen Euro Fördermittel hat der Aktionsrat von Renovabis jetzt für 272 neue soziale und pastorale Projekte sowie für konkrete Bildungsvorhaben oder Initiativen zur Landesentwicklung im Osten Europas bereitgestellt. Der neue Aktionsrat, der erstmals nach einer Verschlankung der Renovabis-Gremienstruktur getagt hat, beschloss für das Jubiläumsjahr 2018 eine weitere Neuerung. Aus Anlass des künftigen 25-jährigen Bestehens von Renovabis soll es nach den Worten des Aktionsratsvorsitzenden Erzbischof Heiner Koch eine erste Renovabis-Wallfahrt geben. Mit dieser eventuell auch als regelmäßige Aktivität geplanten Initiative solle, so Koch, der lebendige Austausch und die Begegnung mit den Ortskirchen in Mittel- und Osteuropa intensiviert werden. Neben dem Pilgerprogramm könnten auch Besuche von Renovabis-Projekten in die Wallfahrt einbezogen werden.
Abschied von einem Renovabis-Freund. Trauer um Prager Kardinal Wölk.
Prag, Freising. Er wollte auf der Straße unter den Menschen Seelsorger sein. Der am 18. März im Alter von 84 Jahren verstorbene Miloslav Kardinal Wölk ist nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit seiner Tätigkeit als Fensterputzer bei vielen Menschen im Gedächtnis geblieben. Und er hat diese Arbeit ernst genommen, genauso wie die als Straßenbahnfahrer. Kardinal Wölk war von 1993 bis 2001 Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen und stand von 1993 bis 2000 der Tschechischen Bischofskonferenz vor. In diesen Positionen hat er sich für eine Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses und der Ökumene eingesetzt. Seit Bestehen von Renovabis hat der Kardinal für die Menschen in Tschechien und in seiner Kirchenprovinz zahlreiche pastorale und soziale Projekte entwickelt und mit Leidenschaft selbst begleitet.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. In diesen Tagen bereiten sich die Pfarrgemeinden Deutschlands auf die Renovabis Pfingstaktion 2017 vor. Dann soll im Aktionszeitraum zwischen Mitte Mai und Pfingstsonntag im gesamten Bundesgebiet die Aufmerksamkeit auf stille Migranten gelenkt werden, also Menschen, die ohne Hab und Gut möglicherweise ihre osteuropäische Heimat aus wirtschaftlichen Gründen verlassen müssen, um ein besseres Leben beispielsweise in der Bundesrepublik zu suchen. Oder man spricht von Rückkehrern, die in ihrer Heimat bleiben wollen oder müssen. Bleiben oder gehen lautet dementsprechend auch das Motto von Renovabis. Doch was fangen die Pfarreien mit den Materialien, die Renovabis liefert, an? Das frage ich jetzt Pfarrer Christoph Nowak von der Pfarrei St. Antonius von Padua in Pfungstadt. Welche Berührungen haben Sie schon mit Renovabis gehabt bzw. gemacht?
Na gut, wir haben natürlich jedes Jahr Berührung mit Renovabis über die Pfingstaktion. Da kommt rechtzeitig vorher natürlich ein Paket mit unterschiedlichen Materialien bei uns hier ins Pfarrbüro geschneit. Und dann heißt es erst einmal durchzugucken, was ist brauchbar, was nicht, was ist an neuen Ideen wieder dabei und was ist das Thema. Also so ist es jedes Jahr aufs Neue ein Punkt, mit dem wir arbeiten.
Sie haben es eben angesprochen, zu den Materialien gehört zum Beispiel ein Aktionsheft, Bleiben oder Gehen heißt es in diesem Falle. Ich weiß nicht, liegt Ihnen dieses Heft schon vor?
Ich habe es leider noch nicht zur Hand.
Das wird dann vermutlich in den kommenden Tagen erscheinen. Da gibt es eine Menge Reportagen, eine Menge Porträts, aber auch Bausteine für Pfarrgemeinde und Gottesdienst, Materialien für den Unterricht in der Schule. Also ich habe es eben angesprochen, in diesen Tagen wird das alles rausgeschickt von Renovabis. Was entnehmen Sie denn dann generell diesen Heften?
Also ich entnehme auf jeden Fall Gottesdienstimpulse. Die kann man sehr gut einsetzen. Da kann man vor allem auch mit einzelnen Gebeten oder ganzen Passagen den Gottesdienst an Pfingst noch einmal gut aufarbeiten. Ich finde es auch sehr hilfreich, über die Predigten drüber zu schauen. Natürlich kopiere ich die nicht eins zu eins, aber es gibt immer wieder auch gute Impulse und Aspekte, die den Blick über unsere Pfarrei, über unser Deutschland hinaus weiten. Und das finde ich immer sehr hilfreich, denn Pfingsten bedeutet für mich ja auch nochmal die Kirche als Ganz, als Weltkirche in den Blick zu nehmen und nicht nur in unserer eigenen Suppe zu kochen. Bin ein großer Freund auch von der Novene, die halten wir hier in Pfungstadt auf jeden Fall, jedes Jahr auch, indem wir es an die Wochentagsgottesdienste, die ja auch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten stattfinden, ankoppeln, sodass die sehr geprägt sind eben von den Texten von Renovabis unter der Woche dann in der Novenenwoche.
Und dann gibt es noch Materialien für den Unterricht in der Schule. Leiten Sie dann an die Schulen diese Materialien weiter oder wie funktioniert das?
In der Regel sehe ich die Religionslehrer einmal im Jahr und da weise ich auf alle möglichen Dinge hin. Wir haben auch eine E-Mail-Liste und es gibt ja auch alle Materialien, Gott sei Dank, online, sodass ich dann einen Link verschicke und die Religionslehrer sich dann hoffentlich, wie es in ihren Unterrichtsablauf passt, auch bedienen können.
In diesem Jahr handelt das Heft von stillen Migranten, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, vielleicht aus Armutsgründen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie keine Arbeit haben im Osten Europas und sich vielleicht die Frage stellen müssen, kann ich überhaupt im Ausland Erfolg haben und wenn nicht, kehre ich dann zurück? Was mache ich? Welche Perspektiven habe ich möglicherweise in meiner trostlosen Heimat? Welche Berührungen haben Sie vielleicht in Pfungstadt mit Migranten dieser Art schon gemacht?
Naja, die tauchen immer mal wieder am Pfarrhaus auf, weil sie natürlich, sofern sie christlich oder gar katholisch sind, auch nochmal den Pfarrer oder die Gemeinde als Ansprechpartner suchen. Viele kommen tatsächlich auch mit der Frage, haben Sie ein bisschen Arbeit für uns? Ne? Wir würden gerne hier im Garten helfen oder würden was tun, um eben da anzuknüpfen. Also so habe ich einfach über diese Begegnung an der Pfarrhaustür schon auch immer Kontakt.
Jetzt beginnt ja der Aktionszeitraum Mitte Mai, dann startet diese Pfingstaktion im Erzbistum Köln. Genauer gesagt am 14. Mai mit einem festlichen Pontifikalamt hier im Kölner Dom. Was passiert in den Gemeinden, speziell in Ihrer Pfarrei, dann bis Pfingstsonntag?
Naja, erst einmal hängen natürlich die Plakate aus. Die weisen schon mal im Schaukasten und auch an unserer Infowand in der Kirche auf die Aktion hin. Wir haben einen Pfarrbrief, in dem wir auf die Aktion hinweisen. Wir legen auch rechtzeitig die Spendentüten aus und auch diese Infoflyer, die dabei sind, sodass Menschen sich im Vorhinein gut informieren können. Die liegen bei uns direkt auf den Bänken, sodass die Leute, wenn sie früher kommen und Zeit haben, da immer schon auch drin blättern in diesen Infobroschüren und auch in den Spendentüten, die ja wirklich auch sehr aufgewertet wurden, weil sie ja auch zum Falten sind und da sind auch Informationen drauf.
Und der Höhepunkt ist ja dann Pfingstsonntag, also am 4. Juni. Dann findet die große Kollekte für Renovabis statt. Was erhoffen Sie sich für diese Kollekte?
Naja, ich erhoffe mir natürlich, dass die Herzen der Menschen berührt werden und sie nicht nur die Herzen öffnen, sondern auch ihre Geldbeutel. Aber ich erhoffe mir auch, dass der Blick geweitet wird, wirklich für dieses Thema und für die Menschen, die ja unter uns wohnen, die ja hierher emigrieren und hier versuchen, eine Existenz aufzubauen oder aufbauen müssen. Und dieses Phänomen, dass Familien auseinandergerissen sind, weil ein Elternteil hier lebt und die Kinder bei den Großeltern im Osten, das kennen wir hier schon auch aus Erzählungen, ne? Weil auch wirklich nur Mütter oder nur Väter hier sind, die arbeiten und dann das Geld zu den Kindern geschickt wird. Und das ist schon auch belastend. Und ich freue mich, wenn solche Themen eben auch auf den Schirm kommen für die Gemeinden. Ja, und das habe ich mir schon, also Bewusstseinsweiterung und ja auch Gebet für die Menschen, die bei uns vor Ort leben.
Hat dieses Thema vielleicht auch in diesem Jahr deshalb eine besondere Relevanz, weil in den vergangenen Jahren auch viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen?
Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, als ich mir die Materialien jetzt im Internet angeschaut habe. Ich glaube, die Flüchtlingsarbeit auch bei uns in der Pfarrei hat einfach durch das politische Thema eine ganz andere Lobby und eine ganz andere Präsenz. Ne? Und deswegen ist diese auch gut genannt stille Migration, ja, weil sie eben nicht so auffällt, glaube ich, braucht mehr Aufmerksamkeit, muss mehr darauf hingewiesen werden, muss mit der Lupe mehr drauf geschaut werden, weil sie eben gesellschaftlich, politisch nicht so aufgearbeitet wird, wie jetzt die Flüchtlingsströme, die aufgrund der Kriege in Afrika entstanden sind.
Was mich noch abschließend interessieren würde, wenn dann Pfingstsonntag war und die Kollekte ist vorbei, wie bleiben Sie dann in Kontakt mit Renovabis? Ist dann erstmal Pause oder geht es dann erst im kommenden Jahr wieder los?
Wir haben ja, Renovabis hat ja die Möglichkeit, auch Giveaways zu bestellen. Die bestellen wir jedes Jahr aufs Neue. Das sind zum Beispiel Gebetsbildchen, die wir dann verteilen oder auch Samenkörner. Und die setzen wir gerne dann im Sommer noch einmal ein bisschen später, um die Menschen eben noch einmal darauf hinzuweisen, was in die Hand zu geben. Und mit so einem kleinen Geschenk kann man immer Freude ins Gesicht zaubern. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit Renovabis dann wieder bis zum nächsten Jahr über die Kollekte verbunden.
Ich bedanke mich bei Pfarrer Christoph Nowak von der Pfarrei St. Antonius von Padua in Pfungstadt. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute.
Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Wir sprechen über stille Migration, über stille Migranten, die in diesem Jahr Hauptbestandteil der Renovabis Pfingstaktion sein werden. Und wir gehen zum Beispiel jetzt in das Land Albanien. Ja, von dort ziehen die Menschen auch weg. Internationale Ordensleute versuchen den Menschen dennoch dort Hoffnung zu geben. Trotz haarsträubend hoher Arbeitslosenquoten und wuchernder Korruption in einem der ärmsten Länder Europas kämpfen sie für bessere Bildung und gegen die Blutrache. Bis heute ist dies eine schlimme Geißel auf dem Westbalkan. So führen etwa die Rogationisten-Patres an ihrem Gymnasium in Lejce auch Roma-Kinder zum Abitur. Meine Kollegin Hilde Reginita hat zusammen mit Renovabis diese Schule besucht.
Im Lied heißt es, die Welt ist krank und du fragst nicht warum. Die Welt ist krank, du musst helfen.
S-O-S, yes, help. Diana und Megisa sind beide 15 Jahre alt und beide Schülerinnen am Gymnasium der Rogationisten in Lejë in Albanien.
Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, hierher zu kommen, auf diese Schule zu gehen. An vielen anderen Schulen hier in Albanien ist der Unterricht schlecht. Hier lernen wir richtig viel.
Sagt Megisa. Genau wie sie macht auch Diana einen ziemlich selbstbewussten Eindruck und scheint genau zu wissen, was sie will.
Ich mag am liebsten Physik. Ich habe das Gefühl, in der Physik kann ich mich selbst finden. Wahrscheinlich möchte ich Physik und Englisch studieren, aber vielleicht ändere ich auch noch meine Meinung.
Die Mädchen sagen, dass es an ihrer Schule wie in einer großen Familie ist. Das hört der Rogationistenpater Antonio aus Italien gern. Bereits seit 1999 lebt und arbeitet er hier in Albanien. Seitdem die Schule 2009 ihre Tore geöffnet hat, ist er hier Direktor.
Unsere Schule nimmt alle auf, Katholiken, Muslime und Orthodoxe. Kinder aus armen Familien, Kinder aus Roma-Familien. Wir machen keinen Unterschied nach Rasse, Klasse oder Religion. Als Privatschule nehmen wir normalerweise 50 Euro Schulgeld pro Monat. Wer sich das nicht leisten kann, darf trotzdem kommen.
Anders als an den oft äußerst autoritär geführten staatlichen Schulen setzen die Lehrer hier auf einen partnerschaftlichen Lehrstil. Ganz wichtig dabei, Konflikte friedlich und gewaltfrei zu besprechen und sie am Ende gemeinsam zu lösen.
Außerdem wollen wir Respekt der Natur gegenüber vermitteln, ein Bewusstsein für Umweltfragen. So trennen wir an unserer Schule zum Beispiel schon seit einiger Zeit den Müll. Unsere Schüler nehmen das gerne auf. Sie saugen sich quasi voll mit Wissen und Werten. Sie kommen gerne zur Schule. Allein das ist uns schon sehr wichtig.
Und das Konzept scheint aufzugehen. Das jedenfalls legt die Erfolgsquote der Absolventen nahe.
In diesem Jahr sind 95% unserer Abiturienten an die Uni in Tirana gegangen. Das ist ein gutes Ergebnis. Und tatsächlich haben unsere ehemaligen Schüler bisher doch fast alle einen Job gefunden, was neben der Bildung sicher auch an den Werten liegt, die wir hier vermitteln. Denn das befähigt sie, mit anderen ins Gespräch zu kommen, zu argumentieren. Das lehren wir sie hier. Immer den Dialog zu suchen, nicht den Streit.
Fast eine kleine Sensation. Unter den ersten Schülerinnen, die den Weg an die Universität fanden, war auch eine Handvoll Roma-Mädchen.
Wir sind sehr stolz auf sie. Wir haben viel Energie und Aufmerksamkeit in diese Roma-Mädchen investiert. Und sie haben begriffen, dass der einzige Weg aus einem monotonen Leben die Bildung ist. Bildung und Kultur haben aus ihnen freie Menschen gemacht. Und diese jungen Frauen haben längst andere angesteckt. Und seitdem haben wir jedes Jahr 3-4 Roma-Mädchen, die sich aus freien Stücken an unserer Schule anmelden.
Das ist deshalb so besonders, weil Roma und Sinti in Albanien bis heute keine gleichberechtigten Bürger sind. Sie leben oft unter haarsträubenden Umständen und gerade die Frauen werden doppelt diskriminiert. Da ist es nur gut, wenn Schülerinnen wie Diana am Rogationisten-Gymnasium früh ein Gespür für die drängenden sozialen Fragen des Landes entwickeln.
Da ist dieses Roma-Mädchen in meiner Klasse. Ich verbringe einfach Zeit mit ihr, versuche, ihr eine Freundin zu sein. Außerdem besuche ich immer Marcella, meine beste Freundin. Sie ist ein Blutracheopfer und kann nicht zur Schule gehen. Ich bringe ihr Hausaufgaben, erkläre ihr, was wir durchnehmen in der Schule und versuche, sie ein bisschen abzulenken.
Klingt gut, aber apropos ablenken. Über eine Tatsache können auch die vielen positiven Ansätze nicht hinwegtäuschen, sagt Pater Antonio.
Das Drama Albaniens ist, dass alle hier weg wollen, weil es so wenig gute Arbeit gibt. Natürlich kann es sein, dass auch unsere Schüler vielleicht später versuchen werden, auszuwandern, woanders ihr Glück zu suchen. Aber da hilft nur eins. Wir müssen weiter für Albanien kämpfen und das geht am besten, indem wir den Kindern eine gute Bildung verschaffen. Wir sagen den Kindern, wir kämpfen für euch und ihr müsst mit uns kämpfen.
Diese Schülerinnen träumen von einer besseren Zukunft und sie arbeiten auch daran. Am Gymnasium der Rogationisten in Lejë in Albanien, nördlich der Hauptstadt Tirana. Hilde Reginita hat sich mit Renovabis die Schule angeguckt. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Ja, wir bleiben noch ein bisschen in Albanien, denn Renovabis hat sich zusammen mit dem Domradio und mit meiner Kollegin Hilde Reginita das Land angeschaut. Und vielleicht verstehen Sie dann, warum Menschen auch dieses schöne, aber sehr arme Land verlassen. Denn sie ist eine wahrhaft tödliche Tradition, die Blutrache. Und sie ist auch ein Grund, warum Menschen das Land verlassen. Denn nach dem Motto Auge um Auge, Blut um Blut verüben Familienclans im Norden des Landes Selbstjustiz. Die einzige Grundlage dabei ist das uralte Gesetz der Berge, der Kanun, in seiner ganzen Gnadenlosigkeit und Brutalität. Ein Teufelskreis, der ganze Familien ins Unglück stürzt. Ein Teufelskreis, der nur sehr, sehr schwer zu durchbrechen ist. Albanien ist wie ein Eisklotz. Wir haben nichts. Aus der Blutrache heraus ist unser Staat zu Eis geworden.
Sokol weiß, wovon er spricht. Seit sein Onkel vor 35 Jahren nach einem Streit einen anderen Mann umbrachte, lastet Blutrache auf seiner ganzen Familie. Erst vor 2 Jahren wurde Sokols Bruder getötet.
Der Rächer ist nicht verhaftet worden und hat auch nicht gesagt, dass er es war. So schwebt das Damoklesschwert der Blutrache weiter über uns. Der Staat bietet uns keinerlei Schutz. Aber seitdem ich Schwester Christina und ihre Mitstreiterinnen kenne, sind sie die Einzigen, die mich unterstützen, damit ich überleben kann.
Die deutsche Ordensfrau Christina und ihre Mitschwester Michaela teilen das kärgliche Leben der Menschen hier im Norden Albaniens. Ihr Haus am Stadtrand von Shkodra ist zu einer Art Oase geworden, in der sie aber jeden Tag konfrontiert sind mit den Alltagssorgen der Leute, materieller und spiritueller Armut. Gewalt unterschiedlichster Spielart, zum Beispiel auch der archaischen Blutrache.
Die Blutrache ist festgelegt im alten Gesetz der Berge. Das Gesetz heißt der Kanun. Im Kanun ist das Leben ganz eng und strikt geregelt, dass man mit Blut, also mit dem Tod des anderen, rächen muss. Unter Blutrache steht jemand, der tötet. Es steht, der jemanden verletzt, das Blut fließt unter Blutrache. Es steht eine schwere Beleidigung unter Blutrache. Alles, was die Ehre so verletzt.
Ein Kreislauf des Tötens, der ganze Familien ins Elend stürzt. Denn
wer unter dem Blut steht, ist ab sofort isoliert. Alle männlichen Mitglieder der gesamten Sippe sind ab sofort eingeschlossen. Die Kinder können nicht mehr in der Schule, die männlichen Kinder, meistens dann auch die Mädchen nicht mehr, weil sie von den Jungs begleitet werden müssen. Die Familie ist in materieller Not, weil die Felder nicht mehr bewirtschaften können. Die Männer können nicht mehr arbeiten, sie können schlichtweg nicht mehr raus.
Sprich, die ganze Last liegt auf den Schultern der Frauen, die noch dazu in ständiger Angst um ihre Männer und Söhne leben müssen. Das überträgt sich.
Die Kinder leiden unter ganz schweren Stresssyndromen, unter Angstsymptomen. Von heute auf morgen ist alles anders. Die ganzen sozialen Kontakte sind abgeschnitten. Denn wer mit einem, der im Blutrache erlebt, Kontakt hat, fällt auch unters Blut.
Und das, obwohl Shkodra die Hochburg der Katholiken im Land ist. Die meisten der Blutrache-Betroffenen hier in der Gegend sind Christen. Wissen die Leute denn nicht, dass ein solches Töten aus Rache absolut unvereinbar ist mit der Lehre Jesu?
Das ist für die Menschen meistens so, dass sie das wie abspalten. Die sagen uns auch, das hat mit dem Glauben gar nichts zu tun. Wir müssen das tun. Ich kenne Reha-Familien, wo junge Männer zu mir kommen und sagen, Schwester, ich will nicht töten, aber ich muss. Für mich ist das wie ein dunkler Zwang, was tun zu müssen, was ich gar nicht will, nur um ein Gesetz zu erfüllen. Der Druck von außen ist auch ganz stark.
Umso erstaunlicher, dass Sokol sich heute diesem Zwang widersetzt.
Sokol hat durch uns gelernt, dass unser Glaube an Christus eben nicht vereinbar ist mit der Blutrache. Er hat es gerungen, den Kanon zu lassen. Er ist so ziemlich der einzige Mann hier, der seine Frau achtet und nicht schlägt. Er hat viel gelitten, ist dann durch die Bekanntschaft mit uns raus. Er hat sich nicht isolieren lassen. Er hat sich dem Recher so auch nicht gebeugt und auch dem Kanon nicht gebeugt. Das finde ich ganz groß, was er da gemacht hat.
Das erfordert eine Menge Kraft und Mut für die Beteiligten, aber auch für die Schwestern, die den Teufelskreis durchbrechen wollen. Der erste Schritt dazu:
Immer ist wichtig zu verstehen, dass er nicht einfach blutrünstiger Mörder ist. Je mehr wir verstehen, desto mehr können wir auch eingreifen, desto mehr können wir auch im Vorfeld arbeiten. Wir arbeiten viel mit Kids und Jugendgruppen in diesem Thema.
Mit Gesprächen, Rollenspielen und Gebeten. Eine mühevolle Präventionsarbeit, für die es langen Atem braucht. Und eine hohe Frustrationstoleranz. Schwester Christina hat aber auch schon ganz greifbare Erfolge erzielt. Zum Beispiel, als sie einmal zu einer Blutracheleiche gerufen wurde.
Der Mann war aufgebahrt und ich habe mich dann erinnert, dass normalerweise ein Mann aus den Bergen kommt und bei der Seele die Rache ausruft. Und ich habe dann alle Männer, die da waren, gesammelt und bei diesem toten Mann die Versöhnung ausgerufen. Da wurde dann sehr schnell versöhnt.
Nach dem Kanun zählen nur die Männer. Die Frauen sind kaum mehr als Gebärmaschinen. Dennoch respektieren die Männer hier die Ordensfrau Christina.
Sie spüren, dass ich keine Angst vor ihnen habe und dass ich nicht ihr Feind bin, aber auch nicht ihr Opfer. Ich achte hier die Männer tief. Ich sehe sie nicht als brutal, weil sie es eigentlich nicht sind. Ich erlebe die Männer eigentlich auch in der Tiefe ganz weich. Sie sind in der Rolle, dass sie so handeln müssen, weil das auch der Kanon sagt. Ich glaube, den Schlüssel müssen wir einfach öfters umdrehen in der Arbeit mit den Männern.
Wohl dringend erforderlich. Schließlich leben allein in Shkodra und Umgebung bis heute 800 Familien in Blutrache. Ob sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird? Dazu noch einmal Schwester Christina.
Die Frage ist, was ist absehbare Zeit? Ich sag 500 Jahre oder so, ja. Ich schaue nicht so. Ich erlebe einen Fall und dann gehe ich hin. Und dann kämpft man gegen den Kanon, mit Gott gegen die Kultur des Todes.
Mit Gott gegen die Kultur des Todes. Unter diesem Motto engagiert sich die Ordensfrau Christina Färber im Norden Albaniens gegen die Blutrache. Hilde Reginite hat sie in der Stadt Shkodra zusammen mit Renovabis getroffen. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft und wir gehen heute mit dem Hilfswerk nach Russland, genauer gesagt nach Bjersk. Dort hilft Renovabis beim Bau einer Kirche. Simon Corbella von Renovabis weiß mehr.
Ganz genau, und zwar gehen wir nach Sibirien, dort liegt Bjersk. Und die Katholiken dort, in dem größeren Ort, knapp 200.000 Einwohner, warten schon seit 6 Jahren jetzt auf eine neue Kirche. Es ist nämlich so, dass im Jahr 2011 ein furchtbarer Brand die alte Kirche mit den Pfarreiräumen komplett zerstört hat. Und es war so, dass dieser Brand eben nicht nur die Kirche und die Räumlichkeiten zerstört hat, sondern auch im Gemeindeleben tiefe Spuren hinterlassen hat, weil es einfach so war, dass es keinen Raum mehr jetzt gab für die Gläubigen, wo sie sich versammeln konnten, wo sie Messe feiern konnten, wo sie Katechese oder auch andere Pfarreiaktivitäten nachgehen konnten. Der Pfarrer vor Ort, Pater Alfredo, hat uns erzählt, dass mit dem Brand eigentlich die schlimmsten Jahre für die Gemeinde begannen. Es ist so, dass es zwar noch eine treue Kern von Gläubigen gibt, die nach wie vor kommen, aber vielen ist es einfach schwer gefallen. Man hat sich am Anfang in Privatwohnungen getroffen und man hat aber gemerkt, dass es keine Dauerlösung sein kann. Man hat dann später ein einzelnes Zimmer in einem riesigen Bürokomplex angemietet. Das war das, was erschwinglich und möglich war, aber dieser Bürokomplex ist ein großer Betonbau. Und für viele Gläubigen hat einfach die Identifikation mit den Räumlichkeiten gefehlt. Die hatten auch quasi diese Büroatmosphäre, in denen man dann quasi zur Kirche geht. Also viele fühlten sich sehr fremd und verloren dort. Der Pater Alfredo, der Priester vor Ort, hat uns eben erzählt, dass es einfach für die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig sei, dass sie einfach wieder einen Ort findet, an dem sie würdig die Messe feiern kann, an dem sie das Gebet gehen kann, an dem Katechese stattfinden kann und an dem einfach dieses Zusammensein der Gemeinde stattfinden kann. Es begann dann die Planung für eine kleine Kirche mit 72 Quadratmetern, drei kleinere noch Gemeinderäume im Keller, wo man sich einfach danach noch zu Agape oder zu anderen Veranstaltungen treffen kann. Und es ist so, dass quasi diese Planungen aufgenommen wurden gegen jede Schwierigkeiten vor Ort, weil es einfach klar war, dass es finanziell vor Ort in der Diaspora-Situation, in der sich die Gemeinde befindet, nicht leistbar ist. Man hat dann den Bischof angesprochen. Der Bischof ist auch für das Projekt Feuer und Flamme, muss man sagen. Also der steht da ganz hinter der Gemeinde und sagt, wir müssen irgendwas tun, um da diesen Kirchbau zu ermöglichen. Es ist auch so, dass die Gemeinde vor Ort, das erzählt uns auch der Priester vor Ort, also es ist so, dass wirklich die Leute, die zum Gottesdienst kommen, öfter schon jetzt erzählt haben, eben auch für sich oder für ihre Familie, dass eine ihrer stärksten Wünsche wäre, einfach mal wieder in eine katholische Kirche zu gehen, also wirklich in eine Kirche zu gehen, für sich, für ihre Kinder, für die Familien, dass das ein ganz großer Wunsch geworden ist und dass jetzt mit der Aussicht darauf, dass eben Renovabis gesagt hat, dass auch der Bischof gesagt hat, wir wollen das ermöglichen, in die ganze Pfarreigemeinde ein ganz neuer Wind gekommen ist, eine ganz neue Motivation wieder und ein ganz neuer Aufbruch und er verspricht sich auch viel davon. Für Renovabis ist dieses Vorhaben der Gemeinde in Bierz auch ein wichtiges Anliegen geworden und wir sind dabei wirklich gerne diese Gemeinde zu unterstützen, da ein neues Zuhause zu geben und würden auch Sie, eben die Spender und Spenderinnen von Renovabis, einladen, uns hier zu unterstützen, weil es wirklich ein wichtiges Projekt in der Diaspora ist. Vielen Dank.
Also ein neues Zuhause, eine neue Kirche. Dankeschön, Simon Corbella von Renovabis. Ähnliche Projekte oder dieses Projekt können Sie tatkräftig unterstützen, wie Sie eben gehört haben, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und natürlich die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Am 14. Mai startet die Renovabis Pfingstaktion 2017 im Erzbistum Köln. Das Motto lautet Bleiben oder Gehen. Einer, der als ehemaliger Auslandsbischof der Deutschen Bischofskonferenz Erfahrungen im Umgang mit Menschen auch aus Osteuropa hat, ist der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Er ist gleichzeitig auch der Aktionsratsvorsitzende von Renovabis. Man würde auch sagen, salopp formuliert, der Renovabis-Bischof. Und ich begrüße ihn am Telefon. Herzlich willkommen, Herr Erzbischof.
Guten Tag.
Herr Erzbischof, das neue Jahresthema von Renovabis umreißt die Migrationsbewegungen von Ost nach West. Und es geht darum, Menschen bei uns für die Folgen von Migration in den Gesellschaften zu sensibilisieren. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit diesem Thema bereits gemacht?
Ich bin in Deutschland, wie auch im osteuropäischen Ausland, Menschen begegnet, die emigriert sind, hier bei uns jetzt leben, emigrieren wollen, oder sich ringen, doch zu bleiben. Das hat ja viele Seiten. Sie werden bei uns hier in Deutschland, das also mit den Flüchtlingsfragen, oftmals ja gesucht, gefragt. Wir suchen Ärzte, wir suchen Krankenschwestern, wir suchen Erzieherinnen, wir suchen Pflegekräfte. Sie wissen, dass sie hier ja willkommen sind, gerade wenn sie qualifiziert sind. Das bedeutet aber zum zweiten Teil, aus Sicht der Heimat, der Verlust von Menschen, die dort in der Heimat oftmals wichtige Aufbauarbeit leisten können, die wichtig sind, um die Infrastruktur, um das menschliche Leben, um das Sozialleben, um aufzubauen in oftmals wirtschaftlich schwachen Situationen. Dann sagen mir die Leute aber dort wieder, wir würden ja gern bleiben, aber wir können dort nicht arbeiten, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, es ist Mangel an Ausbildung, Mangel an Qualifikation, wir können uns mit unserem Wissen nicht einbringen. Oder aber wir sind hier skeptisch beobachtet, es gibt ja auch eine gewisse Ablehnung in manchen Ländern. Wir müssen gehen. Die ganze große Not der Familien, die nicht wissen, ob sie ins neue Land gehen sollen oder bleiben sollen. Es ist wirklich eine ganz schwierige, manchmal eine Teufelskreissituation.
Sie leben ja quasi im Grenzgebiet zu Polen, nämlich in Berlin. Das ist ja nicht weit weg. Bekommen Sie dort auch etwas hautnah mit von Migration?
Sehr stark sogar, allerdings aus ganz anderen Gründen. Viele Polen, gerade in Vorpommern, wechseln rüber auf die Westseite der Grenze, also nach Deutschland, nach Vorpommern, von Pommern nach Vorpommern, aus dem Stettiner Gebiet vor allen Dingen raus. Sie wandern in 30, 40 Kilometer rein, weil sie in Deutschland gut und günstig bauen können, weil sie dort am Grenzgebiet sind, wo sie manchmal auch in der zwischenstaatlichen und zwischen Polen und deutschen Staaten hervorragende Arbeitsbedingungen finden und hoffen, gerade in diesem Gebiet dann auch wirtschaftlich erfolgreich wirken zu können. Das sind aber Menschen, die sowohl hier zu Hause sein wollen, die aber vor allem auch sich als Polen verstehen. Das sind Menschen, die hier willkommen sind und die unserem Land auch Vorpommern sehr gut tun.
Die Armuts- und Arbeitsmigration, die steht ja, wir haben es eben erwähnt, bei Renovabis im Vordergrund. Wie bewerten Sie denn eigentlich diese Optionen, die da Renovabis bietet? Renovabis spricht ja von Bleiben oder Gehen. Wann würden Sie zum Bleiben raten und wann in welchen Fällen zum Gehen?
Das lässt sich wirklich nur im Einzelfall ausdrücken. Es ist ein hoher Verlust, wenn Menschen gehen müssen. Sie verlieren ja ihre Heimat, sie verlieren oder vergeben auch ihre Familie auf. Damit meine ich nicht nur die kleine Familie, die vielleicht mitzieht, sondern auch die ganze Verwandtschaft, das Dorf, wo sie zu Hause sind. Das ist ihre Heimat, das geben sie auf. Andererseits tun sie es oftmals nicht freiwillig, sondern deshalb, weil sie dort die Lebensbedingungen nicht mehr ertragen können oder ihnen ein Weiterkommen verunmöglicht wird. Für viele ist es auch ein zeitweises Gehen. Zum Beispiel hier für eine gewisse Zeit der Ausbildung oder der Berufspraxis. Allerdings gewöhnen sich dann oftmals so sehr an unsere Lebensverhältnisse, dass sie nicht zurückkehren. Für mich ist ganz wichtig, dass wir das ist eine Aufgabe von Renovabis, mit den Menschen dort und hier in ganz tiefem Austausch bleiben und ihnen zu helfen zu können, zu bleiben. Oder wenn sie sich dann entschlossen haben zu gehen oder wenn sie gehen müssen, hier dann auch wirklich herzlich und gastfreundschaftlich aufgenommen zu werden. Da haben wir als Kirche große Chance, denn die Kirche überwindet die Grenzen.
Die Welt steht ja momentan, lieber Herr Erzbischof, wirklich in Spannung. Die Türken haben sich, wenn auch denkbar knapp, jetzt für dieses Präsidialsystem entschieden. Dann in der Ukraine stehen die Zeichen ja auch nicht unbedingt für Entspannung. Und schaut man dann nach Nordkorea, da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn da ein Diktator provozierende Atomtests macht. Und dann gibt es noch diesen unberechenbaren US-Präsidenten, der sich ja anscheinend mit Putin doch nicht so gut versteht wie angenommen. Worauf muss sich, wenn man das alles berücksichtigt, ein Hilfswerk wie Renovabis zukünftig vielleicht einstellen?
Also gerade in diesen Zeiten, die so absolut unsicher und unprognostizierbar sind, ist es ganz wichtig, dass wir unseren Auftrag als Renovabis verstehen. Wir sind nicht in erster Linie oder nur ein Hilfswerk, das Gelder verteilt und finanzielle Unterstützung gibt. Wir sind eine Bewegung, die die Kommunikation zwischen Ländern, zwischen Nationen herstellen und unterstützen will. Auch zwischen Kirchen und den unterschiedlichen Staaten mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir als katholische Kirche da eine Brücke bauen, die einfach auch für Verständigung sorgt, die einfach dafür sorgt und ihren Beitrag leistet, dass wir eben uns nicht auseinander trennen lassen. Jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, dass es eine gesunde Basis gibt, etwa in Europa, dass das nicht Brüssel überlassen wird, sondern dass wir sagen, wir pflegen und intensivieren unsere Beziehungen. Ich merke das hier an der Grenze nach Polen, wie wichtig das ist und wie gern das angenommen wird. Und wir werden uns auch mit den polnischen Bischöfen treffen und den polnischen Gemeinden. Ich fahre oft rüber und der Bischof von Stettin kommt jetzt auch wieder zu uns. Das muss ich jetzt bewähren, gerade in solchen Krisenzeiten. Wir gehören zusammen und wir leisten unseren Beitrag zu einem versöhnten Miteinander.
Ich frage Sie abschließend, bleiben oder gehen, so lautet das Motto von Renovabis. Am 14. Mai, wie schon gesagt, ist die Aktionseröffnung im Erzbistum Köln. Ganz allgemein gefragt, und das ist dann auch die letzte Frage einer zweistündigen Sendung. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit einer letzten Antwort in dieser zweistündigen Sendung über Renovabis. Was erhoffen Sie sich von der Aktion?
Ein Bewusstmachen zunächst unserer Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen aus Ost- und Mittelosteuropa. Ein größeres Verständnis für deren Sichtweise, die eine andere ist, das erlebe ich immer wieder als unsere, die vieles anders sehen, empfinden, wahrnehmen. Also eine Offenheit des Denkens und eine tiefgläubige Verbundenheit als Christen oder als Katholiken über alle Grenzen hinweg. Und diese tiefgreifende Verbundenheit, die lässt dann auch manche Spannungen, die einfach da sind, ertragen und auch manche noch nicht vorhandenen Lösungen eben aushalten, dass wir auf dem Weg bleiben, uns Kraft geben und stärken. Wir bleiben auf dem Weg und suchen gemeinsam Lösungen, gemeinsam in allen Ländern.
Vielen Dank dem Aktionsratsvorsitzenden von Renovabis, dem Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de und damit sage ich zusammen mit Erzbischof Heiner Koch auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.